Inspiration Unlimited. Der Podcast für unbegrenzte Inspiration rund um dein persönliches Wachstum und Mindset. Mit einer Prise Netzwerken. Von und mit Marc-Ulrich Meyer.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Inspiration Unlimited. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, heute geht's um Kommunikation, es geht um Performance, aber es geht auch ganz viel, was dahinter liegt. Freut euch schon mal, weil ich habe einen super, super spannenden Gast heute hier. Sie ist leidenschaftliche Moderatorin, ist mit ganz viel Witz und Charme auf der Bühne. Viele von euch werden sie kennen. Sie lebt Infotainment und liebt es, Menschen zu begeistern. Ich habe in ihrer Vita gelesen, dass sie über 4000 Events moderiert hat seit 2001. Und dann habe ich mal ganz kurz gerechnet und habe gedacht, das sind ja über 200 pro Jahr. Also fast täglich im Einsatz. Die Gala ist ihr Zuhause. Awards, Messen, Kongresse, Podiumsdiskussionen, Hybrid-Events und ist auch im TV aktiv beim NDR. Ihre Anfänge hat sie auch im TV bei Viva und DJ Bobo, wenn ihr ihn noch kennt. Sie ist Reporterin bei der Welt. Ja, sie moderiert Hybrid, Digital, Live in zwei Sprachen, was ich echt imposant finde, wenn das nicht Muttersprache ist, zu allen möglichen Themen und ist noch gleichzeitig Coach für Rhetorik und Körpersprache im Jahr 2020. Und dann höre ich auch mal auf, ne? Das reicht ja schon hier, das ist ja schon ein ganzer Reigen. Im Jahr 2020 wurde sie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet und ich freue mich tierisch, dass du hier bist, liebe Ilka Grünewald.
Ja, hallo Marc-Ulrich, danke, dass ich da sein darf.
Du bist in Hamburg zu Hause, du liebst Hamburg, du liebst die Bühne. Erzähl uns doch mal ganz kurz, war das schon seit deiner Kindheit so, dass die Bühne dein Zuhause war oder wann hast du das entdeckt?
Ja, mit 3 Jahren habe ich angefangen mit Balletttanzen auf Anweisung eines Arztes, denn ich bin mit einer Hüftdysplasie auf die Welt gekommen. Das steht übrigens nicht überall auf meiner Webseite, das sind noch ein paar Insider. Und ich bin operiert worden, als ich 1 Jahr alt war. Hätte man mich nicht operiert, würde ich vielleicht heute im Rollstuhl sitzen. Also ich klopfe mal aufs Holz, danke, dass alles gut ging. Und der Arzt hat gesagt, schicken Sie Ihre Tochter zum Ballett. Und ich habe davon noch Videos, das sieht so aus, als hätte ich Spaß gehabt. Ich kann mich nicht erinnern. Nur irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr auf Balletttanzen. Da war ich so 7, 8 Jahre, da hat mein Bruder mich überzeugt, oh, mach das weiter und bloß nicht Mama und Papa sagen, ne? Er hatte sich irgendwelche Geschichten ausgedacht, warum ich mich dann auch nicht getraut habe zu sagen, dass ich keine Lust mehr habe. Und dann, als ich 9 Jahre alt war, und dann kommen wir gleich zu deiner Zahl 4000 Events, da muss ich noch einen kleinen Einschub machen, habe ich einen Aufruf gesehen, beziehungsweise meine Eltern in einem Magazin in Ostfriesland, wo ich herkomme, wo drin stand, Tüten gesucht. Jetzt sagst du, was heißt denn Tüten gesucht? Ja, es gab eine Teenie-Band oder eine Kinderband, so ein bisschen wie Rolf Zukowski, Elli und die Tüten. Und Elli war die Leadsängerin und die Tüten waren die ganzen Kindersängerinnen. Und da habe ich mich beworben, und beziehungsweise meine Eltern haben das alles übernommen. Und da habe ich total, ja, mein Herz gelassen. Da habe ich gesungen, getanzt und das habe ich bis ich 15 war. Also ich war da wirklich so 6 Jahre aktiv und bin dann beim Schlagerclub mit Frank aufgetreten, dann im Regionalfernsehen, ich glaube sogar in Dortmund, wo du zu Hause bist, oder in NRW, Mülheim, bei so einem Regional-OK, offener Kanal bei diesen ganzen Fernsehsendungen. Und so komme ich am Ende auch auf die 4000, weil wir hatten manchmal auf Straßenfeste 3 Auftritte am Wochenende. Das heißt, so ein bisschen wie die Kelly Family, haben wir da wirklich auf dem Asphalt gestanden oder auf dem Kopfsteinpflaster, haben jetzt keinen Hut hingestellt, weil wir haben Gage bekommen von der Stadt oder so, also jemand, der uns beauftragt hat. Und da habe ich als Kind schon gelernt, Geld zu verdienen. Das ist so mein Learning daraus. Und ich habe eben diese Leidenschaft zum Darstellen erkannt. Das war noch nicht die Moderation. Ich habe da ganz viel gesungen und getanzt. Und diese Zahl an Auftritten ist bei den 4000 mit drin. Also ich bin nicht 200 Tage im Einsatz. Schön wär's, nee. Ich habe aber ja auch manchmal mehrere Shows an einem Tag, was TV angeht, nicht was Moderation angeht. Bei Events ist das echt schwierig. Da schaffst du nur eins, weil du bist ja manchmal in München und dann kannst du ja nicht gleichzeitig oder 2 Stunden später in Kiel sein. Das ist ja utopisch. Aber so komme ich auf die 4000, weil ich immer gefragt werde, wie kommst du denn da drauf? Und sage ich, ja Leute, ich habe schon mit 8 Jahren bei bei Auftritten auf der Bühne gestanden oder war im Fernsehen, ja. Und so fing das alles an. Und mit 16 habe ich mich dann bei Viva beworben für die McClip-Show. Und dann habe ich da moderiert. Das heißt, ich bin genommen worden, habe mich durchgesetzt bei einer Art Casting. Dann habe ich da mehrere Sachen machen dürfen. Da bin ich mit DJ Bobo mit 16 aufgetreten. Das war so mein größter Auftritt vor 6000 Leuten. Ja, und dann nahm alles seinen Lauf. Und ich habe als Jugendliche alles gemacht. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich habe auch mal gemodelt beim DSDS-Magazin. Also ich habe nicht bei DSDS vorgesungen, sondern ich habe einfach so eine Ausschreibung mitgemacht und so ein Shooting bei Bertelsmann gewonnen. Und ich habe einfach alles gemacht, weil ich dachte, ja gut, ich muss davon nicht leben und so. Ich kann auch einfach mal für lau alles mitmachen und so. Und habe jede Aktion mitgemacht mit Oliver Pocher in Achterbahn, im Phantasialand, für die YAM, für alle möglichen Magazine, Bravo, Photo Love Story und was es alles gab. YAM Posterstar. Und so hat alles begonnen. Ja, und heute mache ich hauptberuflich Moderation und baue ja jetzt seit November noch die musikalische Ebene weiter aus, ja, und bin als Rhetorikcoach im Einsatz, wie du auch gesagt hast. Aber so fing alles an. Die kleine Ilka mit 3,5 Jahren beim Ballettunterricht.
Spannend. Ja, bevor das nachher durchrutscht, wir packen es dann auch nochmal in die Shownotes. Du bist jetzt als Sängerin aktiv. Ich durfte schon mal rein sneaken.
Ja.
Magst du 2 Sätze dazu sagen, wo man dich da findet?
Ja, gerne. Gerne so vielleicht auch, warum ich das jetzt mache, ne? Weil, genau. Ich meine, ich bin jetzt 39, hätte es auch schon vor 20 Jahren machen können. Nein, ich hatte immer so diese Vision. Ja, ich hatte immer noch diese Vision, Musik zu machen, eigentlich seit Jahren. Und ich komme ja vom Tanz. Ich habe auch Musical direkt nach dem Abitur in Hamburg studiert, weshalb ich auch nach Hamburg gegangen bin von Ostfriesland. So habe ich mein Herz in Hamburg gefunden und gelassen. Ja, und ich habe irgendwie damals beim Tanzen nicht mehr so diesen Spirit gefühlt, als ich so 23 war. Dann hat das aufgehört. Das heißt, ich habe dann den Marathon für mich entdeckt, bin dann eher Leichtathletik-Dame geworden oder Leichtathletin geworden, habe das Tanzen sein lassen und Musik ist auch dann irgendwie nebensächlich gewesen. Warum? Weil mir immer schlaue Leute gesagt haben, Ilka, wenn du ernst genommen werden willst, dann konzentrier dich auf eine Sache. So, das war damals so, ich sag mal so gang und gäbe. Das war 2005, 2007, 2009, wo jeder gesagt hat, nee, man muss dich mit einer Sache verbinden. Und dann haben mir alle den Ratschlag gegeben, hey, du bist doch so sportlich. Geh mal die sportliche Moderationsebene so ein bisschen, ne? Also die Moderatorin mit Pep, mit Sport, mit Drive, so. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann parallel auch so Laufcoachings in Verbindung mit Moderationsjobs. Ich konnte das alles irgendwie verbinden. Und dann habe ich gesehen, dass alle um mich rum die ganzen Keynote-Speaker dann gesagt haben, ich bin Buchautor, ich mache jetzt auch ein Coaching, ich mache jetzt auch dies, ich mache auch das. Dann habe ich gesagt, wieso sind die so vielfältig und ich darf es nicht sein? Wieso darf ich nicht so vielfältig sein? In mir steckt doch auch noch so viel. So, dann kam die Pandemie, dann habe ich ein Buch geschrieben, habe ich ein zweites Buch geschrieben. Dann habe ich ein bisschen Musik gemacht, die ich jetzt nicht bei Spotify unter meinem Namen veröffentlicht habe, aber ich habe Musik gemacht. Und letztes Jahr dachte ich so, jetzt oder nie. Also, das ist übrigens auch ein Titel von Helene Fischer, meinem Vorbild. Jetzt oder nie. Und ich habe dann im März mit dem Tanzen wieder angefangen, aber nicht auf der Bühne, sondern einfach im Fitnessstudio. Und dachte so, oh, das macht ja so viel Spaß und ich fühle mich nochmal wie 20. So, und dieses Gefühl wie 20 habe ich dann auch in der Musik wieder entdeckt. Dann habe ich mir ein Team zusammengesucht. Das hat alles reibungslos und sofort geklappt. Und dann habe ich gesagt so, ich mache das jetzt 3 Jahre, ich gucke mir das 3 Jahre an, parallel zur Moderation. Und wenn ich das Gefühl habe, es macht mir was kaputt, ist wahrscheinlich eine Mindset-Sache, aber wenn ich das Gefühl habe, es steht mir im Weg, dann werde ich das nach 3 Jahren stoppen. Ne? Und wenn ich merke, nee, das kannst du ganz gut laufen lassen, dann mache ich das weiter. Und was viele nicht wissen, mit der Moderation bin ich überwiegend Dienstag bis Donnerstag auf der Bühne oder Montag bis Freitag, aber nicht am Wochenende. Und die ganzen TV-Shows und auch die Konzerte sind am Wochenende. Also normalerweise kannst du es super verbinden. Und Beatrice Egli ist ein tolles Beispiel oder Giovanni Zarella, die singen und moderieren. Die kommen jetzt zwar vom Gesang und sind dann zur Moderation gegangen, bei mir ist es dann genau umgekehrt. Aber ich sag mal so, alles ist möglich. Ja.
Vielleicht da auch nochmal eine Frage. Ich stelle mir das immer vor, wenn du etwas moderierst, was du jetzt nicht selber, also für jemanden Drittes, nehmen wir mal eine Gala oder ein Event, da hast du ja einen ganz klaren Ablauf, ne? Du bist ja in so ein Ablaufschema gepresst, ist vielleicht das falsche Wort, aber an so ein Schema gebunden. Wie kreativ kannst du noch sein? Weil ich glaube, das sprudelt ja auch in dir, in so einem Framework, in so einer festen Agenda. Kannst du dich da noch ausleben?
Ja, das ist so schön, dass du es sagst, weil ich habe einem Kumpel von mir, der auch viel mit Helene macht, ein Foto von mir geschickt. Und dann hat er gesagt, boah, das strahlt das und das aus und es strahlt deine Kreativität aus. Er nimmt mich sehr kreativ wahr. Und dann dachte ich, oh, das ist aber schön, weil ich eben wirklich, wie du sagst, Abläufplänen folge, ja, sowohl beim TV als auch bei einem Event. Du hast einen Regieplan und den hast du einzuhalten, vom Timing bis hin zum Inhalt. Du kannst nicht sagen, oh, ich switch jetzt einfach mal die Speaker, weil mir gerade danach ist und ich fühle das gerade, sondern nee. So, und das Gute ist, dass ich ganz viel selbst mache, wo man denkt, ich hätte Leute dafür. Also zum Beispiel Webseite, ich schneide Videos, ich habe das ganze Wochenende geschnitten, teilweise bis 3 Uhr nachts und habe Sachen ausprobiert, also nicht geschnitten, weil ich es kann, sondern weil ich mich kreativ ausprobieren wollte. Effekte bei meinem nächsten Musikvideo. Das heißt, ich habe schon einen riesen Anteil, wo ich kreativ sein darf. Und was ich auch schön finde, und ich glaube, das hat auch was mit Erfahrung zu tun, wenn ich einen Auftrag annehme, biete ich an. Das heißt, ich sage nicht, schick mir den Regieplan und ich mache das. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit und auch professionell. Sondern ich sage, hey, ich hätte an der Stelle noch eine Idee. Seid ihr offen dafür oder nicht? Wenn ja, hau ich raus. So. Und dann bin ich einfach an der Stelle auch kreativ, ne? Also das heißt, in dem ganzen Prozess, bevor man diesen Ablaufplan umsetzt, darf ich kreativ sein. Und das ist eben das Schöne. Und was ich toll finde an einem freiberuflichen Dasein, an einer Selbstständigkeit, ich habe heute die Möglichkeit zu sagen, morgen, ich gehe nicht mehr auf die Bühne. Weil ich eben auch Künstler vermittle. Also ich mache ganz viele Businesses, wenn man so sagen darf. So. Ich habe früh in Immobilien investiert. Das heißt, ich habe die Freiheit, morgen auszuwandern. Ich habe die Freiheit, morgen ein neues Leben an einem neuen Ort zu starten mit meinem Mann, wenn ich möchte. Und das finde ich schon cool. Ich liebe die Bühne, das spüre ich jedes Mal. Das heißt, ich werde jetzt nicht abhauen. Ich liebe Hamburg, ich bleib hier. Mich zieht hier nichts weg aktuell. Aber das finde ich so toll. Man hat nicht das Gefühl, man ist in einer Zwangsjacke. Überhaupt nicht. Obwohl man natürlich Dienstleister ist und wirklich immer Vorgesetzte hat. Aber da merke ich auch, je älter man wird, desto mehr ist man auf Augenhöhe unterwegs. Und oft wird man um Rat gefragt. Das hatte ich natürlich mit 20 nicht. Da war ich die kleine Ilka. Und das finde ich sehr schön. Also, dass man auch wirklich das Gefühl hat, man ist für den Auftraggeber ein wichtiges Element, ein Sprachrohr und auch ein Ratgeber.
Jetzt hast du vorhin schon das Thema Sport ganz kurz angesprochen, im Fernsehen, aber auch was deine persönlichen Ambitionen angeht. Und ich weiß, du bist Marathonläuferin und bist, glaube ich, auch schon den Ironman gelaufen, ne?
Ja, ich habe auch schon 2 gemacht. Ist das
dann dein Ausgleich? Was hast du gemacht?
2 Langdistanz, ja.
Ah, ja. Wie kommst du dazu? Ist das so auch so aus der Leistung heraus oder ging es um den Titel oder was hat dich dann... Das ist ja schon so eine Kür,
ja,
ne?
Da kommt man eigentlich nie drauf. Fangen wir einfach mal mit Marathon an. Denn ich habe dir ja erzählt, es hat sich ausgetanzt. Das war so 2008. Ich habe dann, als Zumba aufkam, nicht mehr gespürt, dass Tanzen meins ist. Und habe dann aufgehört. Und ich habe wirklich davor durchgängig getanzt. Vom Ballett, Videoclip, Dancing, Hip-Hop. War Tanzlehrerin in Ostfriesland. Ich habe wirklich dieses Thema gelebt. Und dann kam Wolf, ein Bekannter, der mein Vater sein könnte, im Fitnessstudio zu mir. Und er hat mich da immer auf dem Crosstrainer und auf dem Laufband gesehen und ich habe das nur gemacht, um top in shape zu sein. Ja, ich habe das nicht gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Und der hat gesagt, Ilka, du musst draußen laufen. Und dann ist er mit mir am ersten Tag schon 7,6 Kilometer und ich habe vorher immer gesagt, ich schaffe noch nicht mal 3 Kilometer, weil ich hatte durch das Tanzen, beim Tanzen eine super Kondition. Ich konnte stundenlang tanzen. Also professionell, nicht nur auf der Tanzfläche. Aber beim Laufen bin ich immer viel zu schnell losgelaufen, so ein typischer Anfängerfehler, und hatte nach 2 Kilometern Seitenstechen und habe gesagt, das ist nicht meins. Sorry. So. Und der hat dann am zweiten Tag 2 Alsterrunden, das bedeutet 2 mal 7,6 mit mir gemacht, kurz mit Anhalten beim Auto, Banane essen, stärken und weiter geht's. Und am dritten Tag haben wir schon Halbmarathon gemacht, aber langsam eben, ne? Nicht so lospesen, wie ich das alleine mit meinem Ehrgeiz gemacht hätte. Und dann hat er gesagt, du könntest Marathon laufen. Also du bist perfekt für Marathon. Du könntest dafür trainieren und mit deinem Mindset, weil es ist ja auch eine Ehrgeizsache, schaffst du das. Es geht nur um Schaffen. Es geht jetzt nicht um Olympia oder irgendeine Zeit. Ja, und dann habe ich gedacht, auch eigentlich ist das eine geile Idee, mal nächstes Jahr Marathon zu laufen. Das habe ich dann gemacht und dann habe ich Blut geleckt. Bin heute so 25 Marathons oder so weltweit gelaufen, von New York bis Singapur und natürlich Hamburg laufe ich immer. Ich bin ganz oft Frankfurt so 5, 6 Mal gelaufen, weil da unser Essex-Team damals war. Ja, und dann, um zu deiner Frage zu kommen, bin ich irgendwann Biel gelaufen, 100 Kilometer Lauf. Es gibt diesen Spruch, einmal musst du nach Biel, gibt es auch ein gleichnamiges Buch in der Schweiz. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt musst du eigentlich mal so einen Ultralauf machen. Und dafür habe ich auch nicht groß trainiert, auch keine Berge oder irgendwas trainiert, sondern bin einfach nur 2 Marathons Hannover, Hamburg als Vorbereitung hintereinander, so 2 Wochen dazwischen, und bin dann gleich auf 100 Kilometer gegangen, also von 42 auf 100. Und dann kam ich zurück und erzählte meinem Nachbar davon. Und der hat schon, was weiß ich, wie viele Ironman gemacht. Ich kam zurück und dann sagt er, naja, wenn du 11 Stunden durchjoggen kannst, durch die Nacht, dann schaffst du auch einen Ironman. Weil es eigentlich einfacher ist, das klingt jetzt so simpel, aber es ist einfacher, weil du ja nicht eine Form der Belastung hast, sondern du hast unterschiedliche Muskeltypen, die du ansprichst beim Ironman. Das heißt, du hast auch 11 Stunden oder so, je nachdem, wie gut du bist, wo du unterwegs bist. Aber du hast nicht 11 Stunden die gleiche Belastung, so wie beim Laufen. Und dann dachte ich so, ach, vielleicht hat er eigentlich recht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Johannes heißt er, Johannes, ich kann nicht schwimmen, ich kann nur Brustschwimmen. Also ich kann nicht kraulen, ne? Ich kann super Brustschwimmen, aber ich kann nicht kraulen. Und ich bin dann einfach zu langsam mit meinem Brustschwimmen. Ich bin kein schneller Brustschwimmer. Wie gesagt, einfach nur, immer nur planschen, in Ägypten tauchen und so. Aber das reicht eben nicht für einen Ironman, ne? Und dann habe ich gedacht, na ja, aber irgendwie ist das ja auch der Reiz. Also sich einer Herausforderung zu stellen, was man eben nicht kann, ne? So. Und dann habe ich 2018 mich für einen Ironman in Hamburg angemeldet und habe in 3 Monaten ein Intensivprogramm gemacht und habe mich eigentlich nur auf Schwimmen konzentriert. Ich wurde dann beim Laufen, obwohl ich nur noch 1-2 Mal die Woche gelaufen bin, immer schneller, weil meine Lungenkapazität sich verbessert hat, ne, durch das Schwimmen, und ich ja wirklich bei Null angefangen bin. Und dann war so die Taktik auch mit Schwimmschule und so, also Kraulschule jetzt, nicht Einsteigerschule, aber so die Taktik, Hauptsache durchkommen, also untertauchen, auf den Rücken legen, Brustschwimmen, kraulen. So, und dann wurde ein Tag vor dem Ironman verkündet, oder 2 Tage am Freitagabend, die Blaualge ist zu aktiv, Schwimmen kann nicht stattfinden. Ich da so, nee, ne? Also ist jetzt nicht euer Ernst. So, und dann wurde das ersetzt durch das Laufen. Da hat jeder gesagt, da hat's ja Ilke einfach. Dann läuft sie, fährt Rad und läuft wieder. Das ist ja, das sind ihre Disziplinen, ne? Weil ich hatte auch schon Radrennen 160 Kilometer mal mitgemacht. Ja, und dann habe ich trotzdem den Ironman gemacht und habe den auch in, ja, 11 Stunden geschafft. Genauso wie meinen Ultralauf. Aber jeder hat danach gesagt, naja, es war jetzt kein richtiger Ironman. Ich da sowieso, ich habe ja 3 Disziplinen. Gut, 2 sind die gleichen jetzt, weil Schwimmen ausgefallen ist. Und dann habe ich gedacht, naja, da musst du jetzt nochmal antreten. Und deswegen habe ich 2 in der Langdistanz gemacht und habe letztes Jahr, 2023, dann nochmal gezeigt, was ich kann. Und das Schöne war, ich war beim Laufen dann schneller bei dem Marathon. Also 3,8 Kilometer schwimmst du, dann fährst du 160 Kilometer, 170 Kilometer Rad. Je nachdem, in welcher Stadt du bist, ne, also ungefähr 170 Kilometer. Vielleicht sind es auch mal 178, aber gut, so grob. Und dann läufst du halt 42,195 Kilometer Marathon. Also die Marathondistanz ist wirklich gefixt, genauso wie die Schwimmdistanz. Nur Rad muss man eben gucken, wie die Straßen da gelegen sind in der Stadt. Ja, und dann war ich beim Marathon schneller als 2018. Und damit habe ich bewiesen, dass mich das Schwimmen nicht kaputt macht, weil du als Erste schwimmen musst, ne? Und ja, das war dann einfach so die Bestätigung, um nochmal auch zur Frage zurückzukommen. Also der Ironman, der Nachbar, war die Ursache, weshalb ich das gemacht habe. Und danach war es natürlich auch der Ehrgeiz, hey Leute, jetzt will ich euch das zeigen. Ja.
Dann hast du ja schon einiges erleben dürfen.
Ja, und ich bin nur durchgekrault. Also ich bin 3 Jahre dann nicht geschwommen, weil ich nach dem Ironman dann genug hatte, und Schwimmen war ja nie mein Hobby. Und dann habe ich aber letztes Jahr es geschafft. Ich habe gesagt, komm, wenn du jetzt angreifst, egal was passiert, du bist auch ganz langsam, aber kraul mal durch. Und dann bin ich durchgekrault. Und danach habe ich gesagt, jetzt gehe ich 2-mal die Woche schwimmen, weil dann fange ich nicht wieder bei Null an. Sondern habe ich eine solide Basis. Und da stehe ich jetzt heute. Also ich gehe 2-mal die Woche schwimmen, letzte Woche auch. Dann kannst du zumindest immer irgendwie ankommen.
Ja. Jetzt haben wir ja ganz viel über Performance und Bühne und Leistung gesprochen. Und ich weiß, dass die Ilka noch eine ganz andere Seite hat. Ich sehe hier einen Buddha im Hintergrund. Ich weiß, dass du den Jakobsweg, glaube ich, schon mal gelaufen bist.
Ja, dreimal.
Dreimal sogar. Guck mal, nimm uns mal mit. Wie sieht denn die ganz ruhige, nicht performende Ilka aus, wenn du ganz bei dir bist?
Auch ich glaube, dann übe ich Klavier. Wenn ich das so sagen darf, ich spiele noch nicht gut, aber dann gebe ich Klavier. Ich glaube, beim Tanzen ist es so, dass ich ganz bei mir bin in meiner Welt. Auch beim Laufen. Ich laufe zwar mit Musik und es ist natürlich schon sportlich und aktiv, aber ich glaube, da kann man auch ganz bei sich sein. Mhm. Was nicht so meins ist, ist wirklich so dieses Yoga und ne, so dieses Klassische, wo man sagt, auch meditieren ist nicht so meins, ne? Und ich glaube schon, dass ich viele so, ja, ruhige Seiten und tiefgründigere Seiten habe. Also was ich zum Beispiel schon liebe, ist so Wellness, Sauna, relaxen. Da bin ich zwar nicht bei mir innen drin, aber ich relaxe. Ist ja auch schon mal gut, ne? Und ich bin sehr spirituell, wie du schon erkannt hast. Also ich habe den Buddha und den Elefanten, der diesen Respekt, oder Buddha hat den Respekt vom Elefanten, so ist es. Aber ja, diese ganze spirituelle Seite lebe ich sehr, sehr gerne, weil es mir geholfen hat, in meiner Selbstständigkeit Dinge zu akzeptieren und zu verstehen. Weil wenn du als junger Mensch bei 100 Anfragen 90% Absagen kriegst, ich meine, das war so ganz plakatives Beispiel, ne? Dann denkst du so, warum, ne? So. Und mit so einer naiven Haltung. Und es gehört einfach zum Business dazu. Und irgendwann habe ich dann auch gelernt, das ein bisschen kühler zu sehen. Ne? Zum Beispiel, meine Eltern verkaufen Autos und du kannst ein Auto nur einmal verkaufen, nicht dreimal. Ne? Wenn 3 Anfragen kommen, nur einer kriegt das Auto. Und gleichzeitig gucken sich auch schon mal 10 Leute das Auto an und keiner will das Auto. So. Und das mehr so materiell und als Produkt zu sehen. Also die Ilka als Produkt und nicht als Mensch, der ganz verletzlich ist. Also das habe ich halt für die Businessbranche gelernt, ne? Dass man da auch einfach so ein bisschen kühler das betrachtet und sagt, ja, wenn die nicht wollen, dann ist halt so, ne? Ja.
Ja, kann man ja viele Geschäfte übertragen, ne?
Genau.
Dass man nicht alles gleich persönlich nimmt und eben auch ja eine gewisse Taktung oder Frequenz einfach braucht.
Gerade so diese östliche Welt, ja, also Südostasien und das Mindset haben mir geholfen, auch dass man sagt, es hat im Leben alles seinen Grund, gut, dass du da jetzt nicht hingefahren bist, ne? Also man hat ja oft im Nachhinein dann noch was Besseres bekommen. Also das ist halt auch immer so, was ich zu Kolleginnen sage, die ich dann empfehle. Und wenn wir dann eine Absage kriegen, dann ist es eine Absage von uns beide, weil ich habe sie empfohlen und sie hat sich vorgestellt. Und dann sagen wir immer, oh, da kommt was Besseres oder wir machen uns ein schönes Leben oder was weiß ich. Also, dass man einfach versucht, aus jeder Situation das Beste rauszuholen. Ne? Auch wenn die Situation nach außen hin erstmal negativ erscheint, ja.
Wie lebst du Spiritualität sonst, so im Alltag?
Ich habe einmal das Ritual, dass ich so ein Salbeistäbchen habe, was ich anzünde und durch die Wohnung gehe und die negativen Energien rauslösche.
Ach, wie schön.
Findet mein Mann nicht so gut, weil es dann überall nach Salbei stinkt und das eher als Hokuspokus wahrgenommen wird. Das ist jetzt so ein, ich sag mal, krasseres Beispiel, was jetzt nicht jeder macht. Ne? Dann die Rauhnächte lebe ich. Das ist ja auch eine Form der Spiritualität. Ich schreibe zum Beispiel meine Visionen, nicht auf so ein Vision Board, aber ich schreibe die hier in mein kleines Heftchen auf der ersten Seite, was für Träume ich habe. Und das sind teilweise ganz banale Träume, also die du dir nicht mit Geld kaufen kannst, die nichts mit Reisen zu tun haben, wo theoretisch Kontakte helfen können, die mir das ermöglichen können. Also ganz simple Träume, die vielleicht auch nicht für jeden nachvollziehbar sind. Aber es sind meine Träume und die schreibe ich auf, weil ich glaube, dass wenn man sie visualisiert, hilft es an uns Universum, eine Botschaft, eine Message zu senden und dann zu empfangen. Also das ist zum Beispiel auch eine Form, wo ich ganz stark dran glaube. Dann habe ich es damals so gemacht, als ich diese Wohnung gekauft habe, wo ich jetzt drin sitze, haben mich alle Banken abgelehnt, außer eine. Und ich habe immer fest daran geglaubt, dass alles gut geht. Und wenn ich das Geld nicht kriege, dann ist es halt so. Dann muss ich damit leben. Und dann hat es seinen Grund. Und den Grund sehe ich aber erst später. So, das war so meine Aussage. Und dann habe ich von The Secret, was du ja wahrscheinlich kennst, von Rhonda Byrne, habe ich den Check ausgedruckt. Da gibt's ja diesen Check zum Runterladen. Also auch, wo jeder sagt, jetzt hat sie völlig einen Knall. Und da habe ich dann die Summe, die Komplettsumme, ne? Die ich komplett brauche, also mit meinem Eigenkapital, nein, habe ich darauf geschrieben und erst nach 10 Jahren, als es abbezahlt war, habe ich diesen Scheck zerrissen. Ich hätte ihn auch verbrennen können, aber gut, ich wollte jetzt hier kein Feuer ausbrechen lassen. So, und habe dann diesen Scheck zerrissen. Das war auch sowas, ich habe immer fest daran geglaubt, dass wenn die Bank mir vertraut, meine Eltern, die immer da gewesen wären, dass alles gut wird. Und dass ich das schaffe. Und es war wirklich so, ich meine, ich war 25, als ich zu den Banken gegangen bin. Und die haben mich schon sehr arrogant behandelt. Und ich hätte auch heulend mich einschließen können. Und ich habe gesagt, nee. Und da hat mir die Spiritualität geholfen. Und am meisten hat mir Spiritualität geholfen. Du hast eigentlich gefragt, wie lebst du das? Aber ich spreche jetzt davon, wie es mir geholfen hat. als auch meine Beziehung zu Ende war. Da habe ich auch ganz viel mit Robert Beetz mich beschäftigt, Diplompsychologe, und habe auch gemerkt, du hast im Leben Dinge, die treten in dein Leben auf und sollen dir in dem Moment helfen. Also der hat mir total geholfen, das Leben zu verstehen, als ich so 23 war, also Robert Beetz oder Beetz. Mhm. Und wenn ich mich dann heute anhöre, dann merke ich, heute gibt mir nicht mehr das, was es mir damals gegeben hat. Mhm. Und ich treffe auch Menschen und habe Begegnungen, wo ich danach denke, krass, also gerade auf dem Jakobsweg, du hast es angesprochen. Ich brauchte manchmal Hilfe, weil meine Füße kaputt waren, voller Blasen bei meinem ersten Jakobsweg. Ich bin insgesamt 3 verschiedene gelaufen. Und da war ich noch unerfahren und habe mir eben halt mit dem Compete-Pflaster die ganze Haut abgerissen unter der Blase. Und genau dann hatte ich Krankenschwestern in der Herberge, die auch einen Jakobsweg gegangen sind. Danach habe ich nie wieder Krankenschwestern getroffen. Na, so. Das heißt, du hast ganz oft im Leben Momente, wo dir Hilfe vom Universum geschenkt wird. Und so lebe ich das dann auch, um zu deiner Frage zurückzukommen. Du empfängst Hilfe, du nimmst sie an und du versuchst aber auch für andere manchmal da zu sein. Nicht in dem Moment, aber an anderer Stelle. Und das finde ich so krass, gerade beim Reisen spüre ich das. Beim Reisen spüre ich schon manchmal direkt danach, ach, der Mann ist jetzt in mein Leben gekommen oder die Frau oder das Kind oder warum auch immer, um mir jetzt diese Message mitzuteilen. Nicht morgen, nicht gestern, sondern jetzt. Und deswegen finde ich Spiritualität total toll. Jetzt kannst du natürlich als Wissenschaftler sagen, alles Zufall. War Zufall, dass du den da getroffen hast, war Zufall. Nur ich als Ilka, für mich ist es im Leben einfacher zu sagen, es ist kein Zufall, wenngleich ich akzeptiere, wenn Menschen es als Zufall deklarieren. Weil es gibt Zufälle. Ja, ich hoffe, ich habe mich zu weit ausgeholt.
Nein, ich finde das...
Wie ist denn das bei dir? Wie lebst du das?
Ja, ich bin auch so ein spiritueller Mensch. Für mich gibt es gar keine Zufälle. Ne? Das sind alles Synchronitäten und das passiert. Und kennst ja den bestimmten Spruch, dass Menschen dir entweder ein Lehrmeister sind. Sie sind auf alle Fälle immer ein Spiegel, ja?
Ja.
Ein Spiegel unserer selbst. Und die Frage ist nur, kriegen wir das mit?
Ja, genau.
Oder inwiefern kriegen wir das mit, was da draußen passiert? Das ist ja häufig eine Wahrnehmungsfrage, dass wir das so, es passiert ja so viel im Leben, auch in Details. Und wir hinterfragen das gar nicht und lassen das einfach vorbeiziehen. Ne?
Ja.
Und dann kommt es wieder und dann kommt es größer wieder. Ne? Für mich ist so Spiritualität erstmal der Weg zu uns selber, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen und mal nach innen gucken. Deswegen habe ich vorhin einmal versucht, den Bogen zu spannen, weil das, was du erzählt hast, ist alles im Außen. Ne?
Das
und
stimmt.
Es ist schön, dann auch den Reichtum im Innen zu sehen und einfach weil da entsteht ja letzten Endes alles. Und
ja, aber glaubst du nicht, also das, was du sagst, also im Inneren, das passiert jetzt nicht durch das Außen, also du hast vollkommen recht, nur eine innere Stärke und so, also so Dinge, die man als Eigenschaft hat, die nimmt man dann wahr, wenn man reift, ja, manche reifen mit 20, manche mit 26, und die geben ein Grundvertrauen. Also ich habe über die Spiritualität ein Grundvertrauen erkannt, aber ich musste das nicht bei mir suchen, sondern es ist durch das Außen dann entstanden. Also bestes Beispiel die Bühne, um auch nochmal zu meiner beruflichen Welt zurückzukehren. Wenn Leute sagen, hast du nicht Angst vorm Blackout? Oder warum stellst du dich ohne Moderationskarten auf die Bühne? Hast du nicht Angst vor dem Versagen? Und dann sage ich, ja, ich habe auch schon mal einen Namen auf der Bühne vergessen. Alles passiert, ne? Das ist ja klar, nach 20 Jahren, irgendwas ist schon passiert.
Schon alles erlebt, ja.
Aber ich habe durch das Außen, durch die Bestätigung im Außen, und da spreche ich bewusst von Bestätigung, habe ich im Inneren irgendwann gespürt, nee, Ilka, alles wird gut und du wirst jede Situation irgendwie meistern. Es kann alles passieren und du wirst eine Lösung aus dem Inneren heraus in dem Moment treffen. So wie ein Pilot, der kurz vor Absturz die richtige Entscheidung treffen muss. So. Und ich habe dann ganz viel vom Außen, das hast du sehr gut erkannt, dann im Inneren Stärke bekommen oder auch für mich, ne, irgendwie innerlich hat sich was getan, entwickelt. Ne, zum Beispiel dieses Beispiel, dass immer im richtigen Moment Hilfe kommt. Das kommt für mich auch so ein bisschen aus dem Inneren, aus dem Grundvertrauen.
Klar.
Das ist nicht außen. Ich habe innerlich dieses Gefühl. Und wenn es 11:55 ist, es wird das Richtige passieren.
Ja, und das ist ja auch ein Kreislauf, ne? Oder eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen. Weil wenn du dran glaubst und es passiert, das stärkt natürlich dein Selbstbewusstsein. Und nächstes Mal hast du das Urvertrauen, weil es ist ja schon mal passiert, ja? Also von daher wie im Innen, so im Außen, ne?
Ja, dieses Urvertrauen. Also das ist das,
genau.
Das hatte ich als Kind nicht. Ich war auch ganz oft so nervös, dass jeder das gemerkt hat, aber weil ich es gut machen wollte. Also psychologisch konnte man immer erkennen, okay, die will es den Eltern beweisen oder den Mitschülern, die möchte es einfach gut machen. Ne? Mhm. Irgendwann denkst du dir, nee, du weißt, dass du es gut machst. Du musst es nicht mehr gut machen wollen, weißt du? Und das hat aber nichts mit Arroganz zu tun. Es ist halt eine Selbsteinschätzung, die gesund ist, eine gesunde Selbsteinschätzung.
Ja, und auch dieses, nennen wir es Urvertrauen oder so eine Grundverbundenheit einfach mit Mutter Erde, mit dem Universum, ne? Dass du einfach so connected bist. Das ist für mich immer wichtig. Ne?
Ja.
Um 13 Uhr geht immer mein Wecker und dann steht da Connect drauf, damit ich das nicht vergesse im Alltag, so dass ich dann immer mich einmal ganz kurz versuche zu besinnen. Und das sind manchmal ja nur Sekunden, die man braucht zwischen zwei Terminen, mal einmal ganz kurz so innezuhalten, sich einmal mit beiden Füßen auf die Erde zu stellen, einmal bewusst zu atmen, ja, wieder in diese eigene Kraft nochmal zurückzukommen. Ne? Das hilft mir. Also ich stelle mir dann immer so kleine Erinnerungen, ich habe mal Zettelchen kleben, so Affirmationen oder so. Ne? Das ist auch eine schöne Geschichte.
Sehr gut.
Ja, aber cool, dass du das so lebst und danke auch fürs Teilen.
Ja, sehr gerne.
Ich würde gerne zum Schluss nochmal drei Fragen stellen. Was war so ein großes Learning der letzten 12 Monate, für das du dankbar bist? Irgendwas, was das Leben dir mitgegeben hat, wo du sagst, echt cool, dass das passiert ist.
Ich würde da einfach mal meine Musik nehmen, ne? Mhm. Weil meine Musik hat mir gezeigt, dass es sehr gut ist, auf ein Team zu vertrauen. Ich bin ja sonst sehr eigenständig alleine unterwegs und mache so mein Business. Und die Musik hat mir gezeigt, frag Leute, frag, hör dir das an und lass die entscheiden. Also es war das erste Mal, dass ich in den letzten Jahren und gerade die letzten 12 Monate komplett Entscheidungen abgegeben habe. Ich habe gesagt, so hier ist es, was findet ihr besser? Ja, so, welchen Song findet ihr besser als erste Single? Welches Cover findet ihr besser? Welchen Weg soll ich gehen? Was soll ich machen? Weil ich wusste, das sind die Leute, die Ahnung haben. Und da ist nochmal jetzt auch zusammengefasst das Learning. Wenn Leute es besser können, vertrau denen einfach. Lass die machen. Na, so. Und das ist so das Learning der letzten 12 Monate bei mir. Und es hat sich ausgezahlt. Ich bin jetzt ja in den Airplay-Charts auf Position 57 und ich wollte 99 schaffen, Top 100. So, und das hat alles geklappt. Und ja, insofern, manchmal ist man ja auch wirklich dann der gleichen Meinung, wenn man Menschen um Rat fragt, ne? Und alle sagen das Gleiche und man selbst auch. Ja. Das ist natürlich super. Aber wenn es nicht so war, also beispielsweise würde ich super gerne mal eine Ballade singen. Und ich liebe Balladen. So, und da hat jeder gesagt, Ilka, das wird leider nicht im Radio gespielt. Das wird von der Helene gespielt, weil die bekannt ist und weil sie es erlauben kann. Aber von dir spielt das keiner so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich halt keine Ballade. Weißt du, sowas halt zum Beispiel. Obwohl ich mich natürlich auch mit einem Dickkopf durchsetzen kann. Ich kann natürlich morgen eine Ballade machen, aber dann habe ich gesagt, nö, dann nicht.
Mach das doch wie Helene. Du startest erstmal in den Charts mit dem Rest durch und dann machst du die Ballade und beweist, dass es doch geht.
Ja,
genau. Ich freue mich drauf. Ich bin ja auch kleiner Helene-Fan.
Ja.
Magst du uns mal 2, 3 Tipps oder der Community hier 2, 3 Tipps mitgeben? Was sind ja meistens Unternehmer deiner Learnings, was du sagen würdest, mal mit Blick auf dein Leben, was würdest du gerne den Menschen mitgeben?
Vielen Dank für die Frage. Das Erste, sei immer mit Leidenschaft dabei, egal was du machst, ob du Paketzusteller bist, ob du im Business irgendwie tätig bist als Coach, egal was, ja, Leidenschaft. Also such dir einen Job mit Leidenschaft, egal ob du angestellt bist oder selbstständig, dann wirst du erfolgreich sein, das zum Thema Erfolg. Das Zweite ist ein Spruch, wo wirklich viel drinsteckt und den man mal sacken lassen kann. Ein Nein ist ein Ja zu sich selbst. Also lerne Nein zu sagen, ja? Es fängt an beim Podcast-Termin, wenn es dir zu stressig wird. So war bei uns nicht so. Danke, Marc Ulrich, wir haben das gut hingekriegt, spontan. Aber das ist jetzt nur mal ein Paradebeispiel. Denn man macht oft etwas für andere im Leben. Und ich finde, man darf auch egoistisch sein. Man tut sich sonst selbst keinen Gefallen. Also man läuft sonst in so einem Hamsterrad davon. Und ich finde es ganz wichtig, dass man lernt, Nein zu sagen. Das ist so das Zweite. Und du hast ja nach 3 gefragt, ne? Also ein drittes.
Hau noch einen raus.
Nagel brauche ich doch. So, ansonsten würde ich als Drittes noch mitgeben, dass man Networking betreibt. Das ist jetzt was ganz anderes, aber es ist jetzt gerade in meinem Bauch entstanden. Ich bin da auch manchmal sehr intuitiv und lass einfach raus. Denn wenn du ein Ziel hast, beispielsweise bei mir, ich will Musik machen, dann rede darüber, erzähl den Leuten, du willst Musik machen. Wenn du ein Haus suchst, dein Traum ist, ein Haus zu kaufen, dann rede darüber, dass du ein Haus suchst, damit Leute wissen, ah, der sucht doch, oder eine Wohnung zur Miete oder was weiß ich, ja. Mhm. Und das können auch ganz banale Dinge sein. Du wünschst dir eine Katze so und sprichst darüber, ja, ich hätte gern so gerne eine Katze oder so. Irgendwann kommt jemand um die Ecke und sagt, du, da hat gerade eine Katze geworfen, in 8 Wochen kannst du sie haben oder so. Ne? So. Einfach drüber reden, weil so bin ich auch groß geworden. Meine Mutter hat allen auf dem ländlichen Dorf oder beziehungsweise auf dem Land in einer Kleinstadt jedem erzählt, dass ich singen will. Und so bin ich an die ganzen Gesangslehrer gekommen, weil die alle damals dann drüber gesprochen haben. Und irgendwann hieß es dann, ja, ich kenne da jemand, der gibt Popunterricht, der nächste Logopädin, die gibt Gesangsunterricht, Klassik. Und so habe ich später meine ganzen Gesangslehrer bekommen, weil meine Mutter, damals gab es ja noch nicht das Internet so groß, meine Mutter hat auf dem Dorf oder in der Kleinstadt drüber geredet. Das heißt, rede drüber, was du machen willst, knüpfe Kontakte, denn sie schaden nur denen, der keine hat, und frage Menschen dann auch um Hilfe. Also zum Networking, um so ein 3+, nicht nur 3 Sachen zu machen, sondern 3+, ein Plus dahinter, frage Menschen um Hilfe. Ich sage immer, mehr als ein Nein kann ich kommen. Na, also wenn ich sehe, dass du einen interessanten Podcast-Gast hattest, kann ich sagen, Marc Ulrich, kannst du mir den Kontakt herstellen? Mhm. Vielleicht machst du das oder du sagst im schlimmsten Fall, nee, Ilka, ich habe gerade andere Sorgen. Aber dann akzeptiere ich das auch. Dann ist es nicht so, dass ich sage, oh, was ist das für einer oder so. Dann sage ich, nee, dann gibt es dafür seine Gründe. Ne?
Danke dir.
Gerne.
Und die dritte Frage ist, was ist gerade so dein Hauptthema, the one thing, mit dem du dich beschäftigst?
Morgen mit meiner Google-Moderation bei Google. Nee, ich beschäftige mich damit, mich weiterzubilden. Ja, ich habe gerade die letzten 3-4 Jahre in der Moderation gemerkt, Moderation ist nicht eine saubere Vorbereitung und nett auf der Bühne aussehen und glänzen. Das war früher mein Anspruch. Ich mache einen guten Job. Das war so das, womit ich zum Kunden gefahren bin. Pünktlich sein, guten Job machen, nach Hause fahren. So, und heute ist mein Anspruch, ich möchte, wenn ich dich auf der Bühne habe, Marc Ulrich, egal ob du nervös bist oder nicht nervös, ist mir scheißegal. Ich möchte, dass du dich wohlfühlst, weil ich da bin. Also das ist mein Anspruch, ja. Mhm. So wie im Privatleben, wo man sagt, der Mensch tut mir Gutes, ja. Ich kann es nicht beschreiben, vielleicht ist das auch wieder so ein bisschen Spiritualität. Ich kann es nicht beschreiben, aber der tut mir Gutes. So, wenn ein Kunde zu mir ankommt, sie haben gut moderiert, dann freue ich mich, keine Frage. Aber wenn jemand ankommt und sagt, unser Chef war noch nie so entspannt auf der Bühne oder das habe ich noch nie so erlebt, der macht sich sonst immer in die Hose, weil er nie vor Leuten sprechen will und so. Und wenn ich das schaffe, ja, dass ich nicht nur selber liefere, sondern dafür sorge, dass andere liefern können, also nicht nur den roten Teppich ausrollen, sondern noch mehr, dann bin ich auch glücklich. Ne? Also das ist so das, was heute mein Anspruch ist. Und darauf habe ich mich gerade so die letzten 2-3 Jahre fokussiert, weil ich sag dir ganz ehrlich, früher war ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt, im Kopf, gerade wenn ich sehr viel aus dem Kopf mache. Ich darf den Trailer nicht vergessen, ich muss dann den Umschlag holen und dann dies und dann muss ich zur Hostess. 1000 Dinge, die du im Kopf hast. Und irgendwann ist das natürlich trainiert, ähnlich wie beim Sport, du bist trainiert und weißt genau, okay, dann kommt das, du kannst viel schneller Abläufe und Namen dir einspeichern in den Kopf und dann kannst du auf die nächste Ebene gehen. Na, und ich mache das dann auch so, dass ich natürlich mit Menschen am Vorabend bei der Probe gucke und versuche Menschen zu lesen. Also warum ist der Mensch nervös? Gibt es einen Grund? Ist das in der Kindheit? Ich arbeite ja auch als Rhetorikcoach, deshalb weiß ich ja, wie ich das analysieren kann. Und wie kann ich schon am Vorabend dem das Gefühl geben, Ilka ist eine coole Sau, die macht das schon morgen.
Ja, cool. Ja. Damit dienst du natürlich auch den anderen, klar.
Ja, das ist so das, was so mein, das ist, woran ich weiter arbeite, weil ich lerne immer noch dazu. Ne? Ich habe es noch nicht erreicht und ich werde es auch nie erreichen. Ich kann immer besser werden. Das ist wie im Sport.
Ein sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte, deiner Lebenshacks und Tricks. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, für die, die eher nach Performance eifern und auf die Bühnen der Welt wollen, als auch die vielleicht eher in der Stille und bei sich sind.
Ja.
Ich glaube, ich habe selber viel mitgenommen und danke dir sehr dafür. Du
Gerne.
Bist ja auch, glaube ich, Buchautorin, ne?
Ja.
Wir verlinken das alles in den Shownotes. Wer sich für Ilka interessiert oder dich buchen möchte für die nächste Veranstaltung, hat dann deine Kontaktdaten. Und für alle anderen, wenn euch das gefallen hat heute hier mit der Ilka, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung. Die berühmten 5 Sterne würden wir uns natürlich drüber freuen, dass der Podcast noch mehr Reichweite bekommt und Menschen inspiriert. An dich ein fettes Danke für deine Zeit, für deine Inspiration und ja, auf bald und Grüße nach Hamburg.
Ja, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Dortmund.